Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
So, Nadine, wie steigt man ein?
Ja, sehr gute Frage. Ich muss erst mal sagen, ich bin ja jetzt seit zwei Tagen zurück im kalten Deutschland und wurde hier von ein bisschen Schnee überrascht.
Überrascht? Hast du echt gar nichts mitbekommen im Trainingslager? Das war ja doch ein bestimmtes Thema hier.
Doch, ich habe natürlich die Bilder aus Deutschland gesehen, aber ich habe mich dann ehrlicherweise nicht so intensiv damit beschäftigt, weil es ja, da in der Türkei dann ja doch, es war nicht ganz so warm, wie sich das manchmal vielleicht vorstellt, aber so zwischen 10 und 15 Grad sind dann natürlich doch ein deutlicher Unterschied zu hier gewesen.
Definitiv, also würde ich sofort eintauschen. Wobei, ich habe ja auch gesehen, zum Beispiel das letzte Training ist auch komplett ins Wasser gefallen.
Ja, hey, und das war auch krass und da hat man mal gesehen, was einen halt auch in der Türkei erwarten kann, und zwar, dass von jetzt auf gleich das Wetter umschlägt, Regen niederprasselt und dadurch, dass es dann noch entsprechend windig war, war das jetzt alles andere als eine angenehme Angelegenheit.
Hast du schon einen Regenschirm dabei, oder?
Ja, ich glaube, der hätte tatsächlich gar nichts gebracht, aber ich muss zugeben, ich saß auf der Tribüne, die war einigermaßen wassergeschützt. Werden die Spieler es natürlich voll abbekommen haben.
Na gut, aber es ist auch eine Art Vorbereitung. Es kann ja auch mal in Deutschland passieren vielleicht.
Genau.
Ja, Fritz-Walter-Wetter, gibt es sogar manche, die mögen das.
Ja, wobei ich glaube, die Spatzen müssen sich jetzt für die kommenden Tage erstmal wirklich auf Schnee, Kälte und wahrscheinlich auch teilweise harte Boden einstellen.
Ist wahrscheinlich auch gut so, weil Spatzen fliegen ja bei Regen eigentlich nicht. Und das ist ja jetzt das, was notwendig ist.
Stimmt.
Aber du warst, wie gesagt, im Trainingslager, das hat man jetzt schon rausgehört. Wie waren denn die Erkenntnisse oder was waren denn die Erkenntnisse?
Ja, zuallererst muss man sagen, Trainingslager mit Pavel Dotschew ist kein Zuckerschlecken. Also das
für die Spieler oder für dich?
Jetzt sage ich mal für die Spieler. Das war schon sehr, sehr intensiv. Also da wurde schon sehr viel an konditionellen Themen gearbeitet, an Laufbereitschaft, an, wie Pavel Dotschew es immer gesagt hat, an der Substanz, weil er eben wollte, dass die Spieler da mehr mitbringen, stärker in die Rückrunde gehen. Und es wurde eigentlich täglich zweimal trainiert. Es gab einmal einen freien Nachmittag. Und da muss ich schon sagen, das war schon so eine der Erkenntnisse, dass der SSV genau weiß, in der Hinrunde war es wahrscheinlich, was die ganzen Werte, Laufleistung und so weiter angeht, nicht so gut. Und daran wurde jetzt gearbeitet.
Wobei das ja auch sogar ursprünglich mal mitgewollt war. Also zumindest diese krasse Laufstärke, die man unter Thomas Wölle hatte, das war ja nicht die Philosophie von Tim Golder, dem Athletiktrainer, der ja inzwischen gar nicht mehr da ist. Aber das ist dann vielleicht eine Erkenntnis, dass es dann doch besser zum SSV passt, wenn man da wieder zulegt. Wenn du sagst, es war sehr intensiv mit zwei Trainingseinheiten am Tag, war das bei anderen Trainingslagern anders oder?
Ja, es ist schwierig zu vergleichen, weil meine beiden anderen Trainingslager in der Türkei, die waren beides mal mit Thomas Wörle, und ich würde sagen, während Thomas Wörle viel auch Wert gelegt hat auf zum Beispiel Besprechungen, wo es dann teilweise auch noch lang in den Abend hineinging, wo man diverse Analysen gemacht hat, war jetzt bei Pavel Dotschew so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen das Gegenteil der Fall, aber bei ihm war schon klar, er bespricht seine Themen auf dem Platz.
Mehr machen statt reden.
Jetzt nicht so in Anführungszeichen Laptop-Trainer-mäßig unterwegs. Und
dann hat man abends auch mal Zeit für Kartenspielen, Strandbar, oder was machen die Jungs dann so?
Ja, tatsächlich lag schon mit Kartenspielen ganz gut. Ich glaube, es wurde das ein oder andere Uno-Match ausgefochten. Ja, manche haben aber dann auch ehrlicherweise, waren dann platt und wollten dann auch gar nicht mehr so viel am Abend wissen.
Ja, also es gab ja schon eine Folge von dir mit Max Brandt aus dem Trainingslager, da hat er ja auch gesagt, 23 Uhr war, glaube ich, Zapfenstreich, dann ging es ab auf die Zimmer.
Ja.
Und von dem her lag der Fokus mit Sicherheit auch auf der Regeneration am Abend.
Genau, und da muss ich auch sagen, ich hatte so einen Platz, wo ich oft geschrieben habe, weil es ein bisschen ruhiger war, die Ecke. Und da mussten aber die Spieler dran vorbei, wenn sie auf ihre Zimmer gegangen sind. Und wirklich, also um 11, während ich noch gearbeitet habe, sind die dann alle schön, wie es sich gehört, auf die Zimmer gegangen.
Ja, und wer war denn der Letzte, der an dir vorbeigelaufen ist?
Puh, wahrscheinlich unterschiedlich, aber weiß ich jetzt gar nicht.
Okay, also Punkt 1, Erkenntnis, es war sehr intensiv. Hast du noch eine weitere Erkenntnis?
Ja, es gibt natürlich noch einige, aber ich glaube, du wolltest jetzt gerade eine noch gleich anführen, oder?
Eine Erkenntnis nicht, weil ich gar keine Erkenntnis haben kann, sage ich mal. Aber mich hätte es natürlich interessiert, wie sich die Neuzugänge eingebunden haben oder integriert haben. Es gab ja 3 Stück. Niko Vukancic wurde schon vor Weihnachten bekannt gegeben. Dann an Neujahr.
Abo Elsein, Offensivspieler.
Genau, und dann kam noch Luca Pazzoli, der ja ein Hybrid ist, sag ich mal, zwischen defensivem Mittelfeld und Innenverteidigung. Hat sich da schon zum Beispiel angebahnt, wie er bei Ulm eingesetzt wird?
Ja, hat sich. Da war das Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg auch sehr erkenntnisreich. 2-4 ging es verloren, es war ein Test über 120 Minuten. Deshalb muss man sagen, im Großen und Ganzen, ja, aussagekräftig. Ja, Licht und Schatten, aber ja, man muss schon auch dann nochmal in der Bewertung mit heranziehen, dass eben, ich würde sagen, die ersten 60 Minuten so die erste Elf gespielt hat, die zweiten 60 Minuten dann auch viele U19-Spieler auf dem Platz waren. Das nur einmal kurz vorweggeschickt und ja, bei dem Testspiel kamen zum Beispiel Niko Vukancic und Luca Pazzoli in der Innenverteidigung zum Einsatz. Da haben beide auch zum allerersten Mal gemeinsam gespielt. Und da würde ich auch sagen, hat sich dann schon auch klar herausgestellt, dass Pazzoli auf jeden Fall dann dort auch seine Position beim SSV Ulm haben wird. Ob das jetzt gleich im ersten Spiel gegen Wien Wiesbaden der Fall sein wird, bleibt erstmal abzuwarten.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, Pazzoli wäre einer, der sofort spielen könnte. Vukancic vielleicht eher einer, der noch ein bisschen mehr Zeit braucht.
Also mindestens einer wird spielen, denke ich. Es bleibt auch noch abzuwarten, ob Marcel Seger, der zuletzt angeschlagen war, bis Samstag wieder fit ist. Aber von daher ist jetzt die Breite in der Innenverteidigung ja auch wieder deutlich größer als in der Hinrunde.
Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, denn die defensive Stabilität ist ja doch das Thema wahrscheinlich, das im Vordergrund stand in den vergangenen Wochen. Und du hast das Testspiel schon angesprochen gegen Magdeburg, wo wahrscheinlich dann schon sehen sollte, ob es in die richtige Richtung geht. Zur Halbzeit stand es, glaube ich, 2-1 für den SSV Ulm. Ja. Also die Halbzeit, wo dann die Stammspieler oder potenziellen Stammspieler gespielt haben. Das heißt, da gab es positive Eindrücke in der Hinsicht?
Ja, auf jeden Fall. Also nach einer bisschen schwierigeren Einstiegsphase waren die Spatzen schon sehr, sehr spielbestimmend, hatten ja auch die Kontrolle und haben gegen Magdeburg gedrückt und gerade auch offensiv sah da ganz viel sehr, sehr gut aus. Da würde ich gern 2 Spieler hervorheben. Dennis Chesser, der wirklich einen sehr guten Eindruck gegen Magdeburg hinterlassen hat, und aber auch Enza Akşakal, der ja lange, lange Zeit verletzt war und ja, wie ich fand, schon auch eine Empfehlung abgegeben hat.
Ich finde, das macht er aber auch schon im Training immer. Mhm. Also ich finde, der ist da im 1 gegen 1 richtig gut. Der bringt eine Schnelligkeit mit, hat eine enge Ballführung manchmal. Aber im Spiel selbst, immer wenn er eingewechselt wurde, kam dann noch nicht so viel. Aber ist ja schon mal positiv, wenn er es dann in einem Testspiel vielleicht zeigen konnte.
Ja, voll. Und ich habe mich auch daran erinnert gefühlt, wie ich ihn im Sommer gesehen habe in der Vorbereitung. Und ja, da muss ich auch schon sagen, dachte ich, der könnte auf jeden Fall einer sein, der vielleicht auch in der einen oder anderen Partie den Unterschied bringen kann.
Das Problem ist bloß, er spielt ja eigentlich auf der Position von Leon Dayaku, der bisher der einzige Spieler war, der den Unterschied gebracht hat.
Genau, genau. Und das kam ihm natürlich jetzt auch im Testspiel zugute. Leon Dayaku fiel angeschlagen aus, Niklas Kölle auch. Bei beiden keine schwereren Sachen. Also das heißt, die werden gegen Wiesbaden sicherlich aufschlagen, gehe ich fest davon aus.
Eine Frage hätte ich noch, die sich vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer stellen. Jetzt hat man mit Elsein einen Offensivspieler verpflichtet. Aber wo würde der sich denn einordnen? Ist der jetzt eine Konkurrenz zu Dennis Chesser rechts? Spielt er als Zehner, als Stürmer?
Der würde sich tatsächlich auf der 10 einordnen. Er kann auch links oder nach rechts außen ausweichen. Auch gegen den Bonner SC, wo am Ende ein 2-1 Sieg zu Buche stand, kam Elsein auf der 10 zum Einsatz. Und das wird auch, denke ich, seine Position sein. Ein bisschen bleibt abzuwarten, wie sich denn das Mittelfeld, das Zentrum sortiert. Erste Elf gegen Magdeburg, Max Brandt, Mirnes Pepic und dann eben Elsein im Dreieck sozusagen, Dreierverbund. Dressel war vorerst draußen, kam dann in der zweiten Halbzeit zum Einsatz, aber ist ja eigentlich, glaube ich, unserer Ansicht nach auch ein Startelf-Kandidat.
Ja, aber es spricht ja dann eigentlich für Ulm, wenn man da mehrere Optionen zur Verfügung hat, die alle auch Startelf spielen könnten. Ich denke, das ist dann eher ein Trumpf. Gleichzeitig ist der Kader an manchen Stellen jetzt auch zu groß vielleicht. Du hattest zum Abschluss des Trainingslagers noch ein Interview mit Pavel Dotschew und da würde mich schon interessieren, weil er hat da etwas ausgesprochen, was vielleicht offensichtlich ist, aber trotzdem hat er sinngemäß gesagt, der Kader ist zu groß. Es müssen noch einige oder wenige Spieler den SSV Ulm in diesem Transferfenster verlassen. Was denkst du oder was weißt du denn, wen er da im Kopf hat?
Also zuerst einmal finde ich es gut, dass Pavel Dotschew das auch ausgesprochen hat und das aber auch erklärt hat, weil er gesagt hat, ja, im Abstiegskampf braucht es natürlich die Qualität im Kader, es braucht auch eine gewisse Breite, aber wenn der Kader zu groß ist, dann wird es auch schwierig für ihn als Trainer, aber auch für die Mannschaft und eben für ihn insbesondere, dass er den Spielern dann auch Spielzeit gewähren kann, die dann vielleicht auch brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Und dazu muss man ja auch sagen, jetzt im Trainingslager waren sogar 7 U19 Spieler dabei, die werden jetzt vorerst, denke ich, nicht aufrücken in die Profimannschaft, eben aufgrund dessen, dass doch noch eine gewisse Breite da ist. Ja, von wem würden wir sich trennen? Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke, da kommen wir dann schon wieder auf die Namen, die wir, glaube ich, auch schon mal hier in unserer letzten oder vorletzten Folge besprochen hatten. Ein Sadin Cernofrosanin kommt nicht zur Spielzeit. Ein
André Becker kam zuletzt auch nicht mehr oft zum Einsatz, lag aber auch an Verletzungen.
Genau, ein André Becker, da ist irgendwie das Fragezeichen relativ groß. Er musste ja auch vorzeitig abreisen, konnte im Trainingslager eigentlich so gut wie keine Einheit mitmachen. Und man hat sich dann dazu entschieden, dass er nach Deutschland geht, um dort eben alles abzuklären und ihn in die Reha zu schicken.
Genau, und ich denke mal eigentlich, wenn du jetzt einen verletzten Spieler hast oder einen Spieler, der in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger mit Kleinigkeiten zu kämpfen hat, dann ist er eigentlich auch nicht besonders attraktiv für andere Vereine.
Mhm.
Also würde ich jetzt vermuten, dass er dann eher bleibt, aber.
Ja, man muss auch bedenken, André Becker hat einen Vertrag bis 2028. Aber es ist natürlich schon, und da kann ich den SSV auch verstehen, wenn man sich dann die Frage stellt, kann man ihn denn als festen Kaderbestandteil jetzt für die Rückrunde einplanen? Und das meine ich, ist im Moment einfach nicht der Fall aufgrund seiner Krankheitsgeschichte.
Ja, und natürlich auch, weil er, denke ich, in der Doppelspitze unter Lechleiter am besten funktioniert hat und so mit dem, wie jetzt Dodger ein bisschen spielt, seine Probleme hat. Wir haben ihn ja oft nicht so gut bewertet, aber ich persönlich habe schon oft auch gesehen, dass er eigentlich einen guten Einfluss hat. Also auch im Training fand ich immer, dass er sehr, sehr positiv ist und auch andere Leute motiviert. Aber darauf kommt es am Ende dann natürlich auch nicht an. Ich meine, das ist dann Leistungsprinzip auch irgendwann. Julian Eze vielleicht, jemand, den man auch verleihen könnte. Mhm. Weil es, wenn man jemanden abgibt, heißt ja nicht gleich, dass man ihn verkauft.
Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass das ein Spieler ist, den der SSV halten muss. Aber wo sich natürlich die Frage stellt, kann man den vielleicht jetzt noch ein halbes Jahr anderen, vielleicht auch Regionalligisten verleihen, wo er dann zur Spielzeit kommt.
Mhm. Aber klar angebahnt hat sich eigentlich bis auf Sadin jetzt erstmal keiner.
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Habe ich auch nichts mitbekommen. Wurde jetzt auch nichts explizit drüber gesprochen. Da an der Stelle vielleicht noch, Stefan Schwarz hat im Vorfeld, also der SSV-Geschäftsführer, zu mir auch gesagt, weil ich habe gefragt, naja, andere Vereine reduzieren ja schon ihren Kader, wenn sie ins Trainingslager fliegen und machen da ja dann schon deutlich, wer hat eigentlich Chancen, noch in die Mannschaft zu kommen oder wer nicht. Und da hat er ganz klar gesagt, nee, also alle Spieler, die im Moment bei ihm unter Vertrag sind, werden auch so behandelt. Und alle haben auch die Chance, sich jetzt nochmal zu beweisen.
Ja, es hat sich aber auch sonst noch einiges getan beim SSV Ulm.
Ich hatte keine ruhige Woche.
Das stimmt. Thomas Ullmeier und Alexander Schollhorn sind nicht mehr Mitglieder des Vorstands des SSV Ulm. Wie kam es zu dem dann doch überraschend schnellen Abschied?
Rein von der Abfolge der Ereignisse, also man beschäftigt sich ja schon länger mit der Frage. Thomas Ullmeier hat es ja bei der Mitgliederversammlung auch angesprochen gehabt und hat aber ja gesagt, sofern noch kein Nachfolger bereitsteht, steht er dem SSV auch zur Verfügung. Jetzt hat man sich da auch innerhalb der Winterpause intensiv nochmal Gedanken gemacht und dann gab es vergangene Woche am Mittwoch, während das Trainingslager ja schon lief, eine Aufsichtsratssitzung, wo dann eben das Ganze in die Wege geleitet wurde. Das heißt, Thomas Ullmeier und Alexander Schöllhorn haben ihre Ämter niedergelegt und Dominik Schwärze, zuvor ja Aufsichtsratsvorsitzender, und Robert Holzer wurden dann in den Vorstand bestellt.
Dominik Schwärze ist jetzt ein Name, den haben wir hier schon häufiger gehört. Aber Robert Holzer ist ein Name, den ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm hatte.
Mm, ja, nicht nur du nicht. Ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm. Und ein Mann, der in den vergangenen Jahren, kann man so sagen, im Hintergrund agiert hat, da tatsächlich auch in einer gewissen beratenden Funktion auch dem SSV oder den Funktionären zur Seite stand. der jetzt auch in den vergangenen Wochen eine immer wichtigere Rolle eingenommen hat. Unter anderem war er ja auch ein Teil der Taskforce, der Trainersuche und bei der Geschäftsführersuche.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich das ist die sportliche Expertise, die mit ihm damit reinkommt. Die Taskforce wurde ja auch deshalb gebildet, weil Dominik Schwärzel und Uli Eitle da zumindest nicht ihre Hauptkompetenz im sportlichen Bereich verortet haben.
Ja, sagen sie ja auch selber.
Genau.
Ja, mit ihm wurde da Expertise dazu gewonnen und aber auch ein gewisses Netzwerk, weil er eben durch auch, klar, er war früher selbst schon Fußballprofi in den 90er Jahren, hat später auch als Spielerberater gearbeitet. Das macht er jetzt nicht mehr. Also falls sich da der eine oder andere fragt, ob da ein Interessenskonflikt besteht, nee, den gibt's nicht. Und hat sich jetzt aber zuletzt darauf fokussiert, Fußballclubs zu beraten in Investmentfragen.
Spannend.
Und, genau, wollen wir nicht verschweigen, er war bei einem großen Deal der jüngeren Vergangenheit beteiligt. Er hat damals den Kontakt zu Calvin Ford hergestellt, der sich ja 2024, im Jahr des Zweitliga-Aufstieges, mit 3,4 Millionen beim SSV eingekauft hat.
Ja, und seitdem im Aufsichtsrat der KGaA auch sitzt.
Und wohl nach wie vor auch noch mit Feuereifer dabei ist.
Ja, ich habe gesehen, er hat irgendwo in England auch noch jetzt Anteile sich gekauft bei einem Verein, aber er scheint auf jeden Fall Lust zu haben auf Investment. Der Vollständigkeit halber, Dominik Schwärzel ist damit aus dem Aufsichtsrat des Vereins ausgeschieden. Das Gremium umfasst jetzt nur noch 7 Personen oder 7 Männer. Und Philipp Utz ist der neue Vorsitzende des Aufsichtsrats. Mhm. Und genau, also kann man vielleicht am Rande auch mal erwähnen, in Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsräten ja, es sitzen nur Männer, aber das nur am Rande.
Ja, witzigerweise, wir haben uns ja im Trainingslager gesehen, also Dominik Schwarz und Robert Holzer waren vor Ort, sind ja dann hingeflogen in die Türkei, um sich selber ein Bild zu machen und sie suchen ja noch jemanden, der den sozusagen Finanzpart übernehmen kann und da meinte ich schon auch, naja, folgerichtig wäre jetzt natürlich eine Frau zu benennen.
Ja, also ich denke, das wäre auf jeden Fall ja, ein guter Schritt. Weiter geht's am Samstag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Das Hinspiel haben die Ulmer mit 1:3 verloren. Besonders in Erinnerung ist die Partie natürlich wegen der Verletzung von Johannes Reichert. Ja, die Saison von Wien ist bisher auch nicht so toll verlaufen, auch sehr durchwachsen. Die haben auch ihren Trainer gewechselt, aber nur einmal. Inzwischen steht da Daniel Scherning an der Seitenlinie. Ja, einfach sicher nicht, aber machbar, oder?
Ja, einfach wird's nicht. Man muss jetzt auch nochmal abwarten, wie die Woche überhaupt trainiert werden kann. Wenn wir so aus dem Fenster schauen und den Schnee vorbeirieseln sehen. Ja, ich glaube, es wäre natürlich am besten, wenn Ulm mit einem Dreier starten würde. Ich denke aber, wenn ein Punkt drin ist, dann wäre das schon mal sehr, sehr gut für den Auftakt und fürs Gefühl jetzt auch.
Genau. Nur kurz für den Hintergrund. Der SSV Ulm hat keine Rasenheizung auf dem Trainingsgelände und deshalb stellt an Schnee eine Herausforderung dar.
Mhm.
Aber ja, ich gehe mit einem 2-0 in die Rückrunde rein.
Okay, wir tippen jetzt. Okay, also, dann
nicht tippen, aber das
doch,
ist,
okay,
sag,
nee,
das
dann wirke
so.
Ich auch nach. Dann sage ich, es wird ein 3-1.
3-1, okay. Gerade eben noch vorsichtig mit einem Punkt und jetzt 3-1. Aber klar, nehmen wir mit und dem Klassenerhalt steht nichts im Wege.
Ja, also wie ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind optimistisch und hoffen auch, dass das dann auch für euch gilt und den SSV Ulm.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt schon den 12. Januar, aber bei dem Glatteis rutscht noch gut.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.